Vielen Dank für das Zeugnis, Inge. Ich habe gedacht, eigentlich brauche ich gar nicht mehr predigen, weil das war die Predigt. Und genau, ihr werdet sehen, wir können viel über Gott reden, wir können predigen, wir können uns Gedanken machen, aber am Ende geht es um persönliche Beziehung. Und dieser Alpha-Kurs ist ein schöner Weg für Menschen, die auf dem Weg sind, die Zweifel haben und die vielleicht mit dem, was Inge gerade gesagt hat, noch nicht so viel anfangen können, weil sie denken, ich habe das aber noch nicht erlebt. Und dann nützt es wenig, dass dir jemand erzählt, doch so ist es. Du musst diese Erfahrung machen. Und dafür ist dieser Alpha-Kurs prädestiniert. Wenn du Fragen hast über den Glauben und über den Sinn des Lebens, dann möchte ich dich auch heute nochmal einladen. Geh mit uns die Reise in dem Alpha-Kurs. Die nächsten Male finden ja immer freitags 19 bis 21.15 Uhr statt. Und wenn du das letzte Mal, also vorgestern, nicht dabei sein konntest, dann komm einfach am nächsten Freitag. Und am Ende der Predigt werde ich dir ein bisschen was über nächsten Freitag erzählen. Insofern möchte ich den Spannungsbogen ein bisschen aufrechterhalten und noch nicht zu viel verraten. Nur so viel. Ich fand diesen Freitag vorgestern auch unfassbar schön. Und eine Sache, wir haben dann mit vielen Teilnehmern oder mit den Teilnehmern am Ende noch so in den Austausch gegangen. Und eine Sache, die immer wieder geäußert wurde, ist, dass die Gemeinde, genauso wie Inge das auch empfunden hat, und ich und meine Frau, unsere Familie, als wir vor 8 Jahren in die Gemeinde kamen, genauso, fast alle sagen, es ist eine herzliche, liebevolle Atmosphäre und man fühlt sich hier wohl und irgendwas ist anders. Und ich war auch schon in vielen anderen Gemeinden. Insofern würde ich auch sagen, nicht jede Gemeinde ist gleich. Und diese Gemeinde ist was Besonderes. Und das hat auch uns damals vor 8 Jahren bewegt, hier unser Zuhause zu finden. Und ich kann es auch wirklich mein Zuhause nennen. Und das leitet mich eigentlich das hat mich inspiriert, das Thema für heute. Es geht im Endeffekt immer um Liebe. Es geht um Liebe und wie in der Liebe auch geht es immer um Beziehung. Und am Ende geht es um deine Beziehung zu einem Gott und als Christ würden wir sagen, deine Beziehung zu Jesus. Und interessanterweise ist Liebe unwahrscheinlich häufig gebraucht, wenn du in der Musikindustrie unterwegs bist oder viel und gerne Lieder hörst. Ganz viele Lieder reden über Liebe. Liebe ist auch bei uns häufig und regelmäßig im Sprachgebrauch. Und als ich mich vorbereitet habe für diese Predigt, wollte ich eigentlich die Liebe mal von einer anderen Seite beleuchten. Und deswegen habe ich das genannt, 2 Perspektiven der Liebe. Und die eine Perspektive ist die, würde ich sagen, die wir in der Gesellschaft halt vorfinden. Und zwar geht es da ganz häufig darum, dass die Liebe häufig konditioniert ist, so wie wir aufwachsen, dass wir das Gefühl haben, wenn du wertvoll bist, andersrum, du wirst geliebt, weil du wertvoll bist. Und das führt häufig zu inneren Konflikten, weil wir dadurch sehr viel nach Anerkennung streben und das Gefühl haben, wir müssen einen gewissen Selbstwert haben, um überhaupt geliebt zu werden. Und das fängt ja schon ganz häufig mit der Art und Weise an, wie wir unsere Kinder erziehen oder selber erzogen worden. Wenn wir etwas gut machen, werden wir oder wurden wir in der Regel belohnt. Wenn du in der Schule gut aufpasst und eine 1 schreibst, dann gibt es sicherlich auch heute noch Eltern, auf jeden Fall war es bei mir so, dann kriegst du halt nochmal 5 € oder vielleicht 10 €. Also die guten Leistungen werden belohnt. Aber ich habe noch nie gehört, dass Eltern, wenn ein Kind eine 6 schreibt, sie zum Kino einladen oder einen 10er gibt oder irgendwas Besonderes macht. Und da kann man sich natürlich nicht wundern oder braucht sich nicht wundern, wenn du sagst, ja, was implementiert das in uns, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen eine gewisse Leistung erbringen, um anerkannt zu werden, um geliebt zu werden. Und es gibt ganz viele Bereiche, in denen du das vielleicht in deinem eigenen Leben, wenn du zurückdenkst, bestätigen wirst, das Gefühl, wenn ich nicht irgendetwas Tolles leiste, wenn ich nicht gut aussehe, wenn ich im Beruf nicht erfolgreich bin, wenn ich die Sachen, die ich mache, nicht gut mache und die Anerkennung von anderen bekomme, dann fühle ich mich nicht geliebt. Und das Problem haben wir Christen leider auch. Auch wir können denken, ja, ich tue nicht genügend für Jesus, ich mache das nicht genügend, ich bin vielleicht nicht der tollste Prediger, den es auf der Welt gibt, ich kann nicht genügend gut Musikinstrumente machen, was auch immer es ist, welche Aufgabe du auch in der Gemeinde übernimmst. Diese Tendenz ist immer omnipotent, würde ich sagen. Sie steckt bei uns drinne, weil wir so aufgewachsen sind, weil die Gesellschaft eigentlich so tickt. Und das andere ist natürlich der größte Unterschied zu der anderen Perspektive, zu der ich gleich komme, ist, dass wir das Gefühl haben und dass es suggeriert wird, Liebe ist ein Gefühl. Also, ob ich jemanden liebe oder nicht oder etwas liebe, hat mit meinen Emotionen zu tun. Und wir wissen alle, Emotionen sind Emotionen, weil sie sich ständig verändern. Und wenn du, das klassische Beispiel, du verliebst dich, wenn du jung bist und du denkst, der Partner ist nun der Mann, die Frau, mit dem du das Leben verbringen möchtest. Und nachdem die ersten Schmetterlinge im Bauch verflogen sind und vielleicht dauert das nicht nur ein paar Wochen oder Monate, sondern Jahre, aber irgendwann sind diese Gefühle auch mal anders. Und wenn du dich dann nur auf diese Gefühle konzentrierst und denkst, die Gefühle sind die Wahrheit, dann ändert sich auf einmal das Gefühl, dass der oder diejenige noch der oder die Richtige ist in deinem Leben. Und auf einmal ist alles, was vorher noch schön aussah, gar nicht mehr so schön. Und das andere, was in die gleiche Richtung geht, ist, es geht immer um deine Bedürfnisse, es geht immer um dich oder um mich. Und wenn wirklich jemand dich liebt, dann muss er doch auch wissen, was du brauchst. Und diese Bedürfnisse am besten dir noch von den Lippen ablesen, bevor du sie überhaupt geäußert hast. Also ganz stark bedürfnisorientiert. Und dann auch nicht zu unterschätzen die Abhängigkeit von Übereinstimmung, also das Gefühl, wenn du mich liebst, dann müssen wir mit allem auch einer Meinung sein. Und wir dürfen uns in wesentlichen Fragen gar nicht mehr voneinander unterscheiden. Und das Problem, und dazu komme ich nachher, das haben wir auch in der Gemeinde. Also auch als Christen können wir denken, wenn wir in wichtigen Fragen, und damit meine ich jetzt gar nicht den Glauben an Jesus, weil das ist das Fundament, auf dem wir stehen, aber wie sieht's aus mit der Frage, welche Partei solltest du als Christ dann eigentlich wählen? Sind alle Parteien wirklich Parteien, die Jesus wählen würde? Ja, und spätestens, wenn du das Fass aufmachst, dann wird's spannend auch unter Christen. Und die Art und Weise, wie wir mit solchen Meinungsverschiedenheiten umgehen, definiert eigentlich auch, wie unser Glaubensfundament ist, weil natürlich sind Christen nicht in allen Fragen des Lebens einer Meinung. Und das ist auch okay, aber in der Gesellschaft haben wir häufig das Gefühl, das ist nicht okay. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine andere Perspektive auf die Liebe bekommen. Und das ist die göttliche Perspektive. Und das ändert alles. Und deswegen hoffe ich, dass ihr für euch selber mal die Reise mit mir jetzt mitgeht und überlegt, wie definierst du Liebe? Wie äußert sich Liebe in deinem Leben? Und was bedeutet es, die göttliche Perspektive anzunehmen? Und das Allerwichtigste vorweg ist, dass du als Unterschied zur leistungsorientierten Sichtweise der Liebe aus göttlicher Perspektive bist du wertvoll, weil du geliebt wirst. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Du bist nicht geliebt, weil du etwas wert bist, weil du etwas Wertvolles besitzt, weil du ein schönes Auto hast, weil du ein großes Haus hast, einen tollen Beruf, besonders schön aussieht oder irgendwas hast, was dich besonders macht. Und das führt dazu, dass du auch in der Gesellschaft geliebt und anerkannt wirst. Und die Begriffe fliegen, glaube ich, häufig gut und gerne auch durcheinander. Der eine empfindet Liebe vielleicht als Wertschätzung oder als ich mag etwas besonders gerne. Aber das ist der wesentliche Unterschied. Aus göttlicher Sicht definiert dein Wert, dass Jesus für dich gestorben ist. Und das lesen wir auch im Johannesbrief. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Also Gott ist sozusagen in Vorleistung getreten und hat gesagt, du musst erstmal gar nichts machen. Ich habe das schon gemacht. Und deswegen hängt das Kreuz da. Und deswegen ist der Spruch da, Jesus Christus ist Sieger. Und die Person von Jesus Christus, das werden wir im Laufe der nächsten 10 Minuten noch mal ein bisschen beleuchten, ist der Dreh- und Angelpunkt unseres christlichen Glaubens. Und es ist auch der Dreh- und Angelpunkt, genauso wie Inge das so schön gesagt hat, um dein Leben zu verändern. Aber du musst es wollen und du musst es zulassen. Die Liebe ist ein Geschenk und kein Verdienst. Und im Titus- und Römerbrief heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die alle Menschen rettet. Und da steht alle Menschen und nicht nur einige Menschen oder nicht nur große Menschen, kleine Menschen, die Juden oder die Heiden oder was auch immer, alle. Das gilt für alle. Und das ist das Wunderbare. Obwohl alle gesündigt haben und die Herrlichkeit Gottes verloren, umsonst werden sie gerecht, dank seiner Gnade, durch die Erlösung von Christus Jesus. Also es ist eine unverdiente Gnade. Wir können nichts, aber auch gar nichts dafür tun. Es ist ein Geschenk. Es ist so wie Weihnachten, wenn du als Eltern schöne Geschenke vorbereitest und die Kinder freuen sich zwar auf Weihnachten, aber sie wissen ja gar nicht, was in diesen Geschenken drin ist. Du als Eltern aber schon, und manchmal ist die Vorfreude, dass du weißt, demjenigen, den du das schenkst, der wird sich richtig über dein Geschenk freuen. Mindestens genauso schön, wie das Geschenk am Ende auszupacken. Und häufig ist es viel schöner, sowas zu verschenken, als es selber zu empfangen, weil du weißt, der andere freut sich riesig darüber. Und wenn dir der andere Mensch wichtig ist, dann ist das eine Freude. Und genau das hat Gott mit uns gemacht, indem er uns Jesus als Geschenk gegeben hat. Und es ist eben auch im Unterschied zur Welt die völlige Hingabe. Wo finden wir das in der Gesellschaft, dass suggeriert wird, dass dir erklärt wird, wenn du jemanden liebst, dann musst du dich erstmal komplett hingeben. Dann musst du deine Ellbogen wieder einfahren. Dann musst du den anderen höher erachten. Das gibt es so einfach nicht. Und wenn wir politisch gucken, was international in der Welt passiert, dann habe ich auch nicht das Gefühl, dass die Tendenz wieder zur göttlichen Perspektive geht, sondern es wird immer extremer. Es wird immer mehr darum gehen, me, I and myself. Wir drei sind die Wichtigsten. Es geht alles nur noch, was ich denke, was ich fühle und was ich möchte. Und Gottes Perspektive ist grundsätzlich anders. Und das führt dazu, ich habe das jetzt die biblische Revolution genannt. In der Wissenschaft spricht man häufig, wenn etwas ganz Dramatisches sich ändert, vom Paradigmenwechsel. Und für mich ist das ein Paradigmenwechsel, weil es sowas noch nie gab. Selbst im Alten Testament, im Alten Bund, wo zwar alles auf Jesus hindeutet, aber das Volk Israel hat Jesus noch nicht live erlebt. Und auch dort gab es diese Gnade in dem Sinne nicht, weil die mussten sich das alles erarbeiten. Die mussten sich an Gesetze halten, die mussten sich an Vorschriften halten. Die mussten wahnsinnig komplizierte Sachen, Rituale einhalten, die aber nichts damit zu tun hatte, was wir heute als Christen empfangen dürfen. Und wo wir die Bibel lesen, wo viele vor uns, viele Vorfahren sich die Finger nachgeleckt hätten, wie es auch in der Bibel steht. Viele Propheten wären neidisch gewesen, Jesus so zu erleben, wie wir das jetzt können, weil wir auch das Neue Testament haben. Und das führt zu einer Reinigung, weil du weißt, er nimmt dich an und deine Sünden, dein Fehlverhalten, was wir im Grunde genommen, wenn wir ehrlich zu uns sind, jeden Tag erleben, wo wir wissen, auch wenn du nicht glaubst, du hast Scheiße gebaut. Oder hier hättest du vielleicht den oder diejenige nicht anflaumen dürfen oder zu schnell fahren oder mit den Kindern nicht liebevoll genug umgegangen oder was auch immer. Bei der Arbeit, in deinem privaten Bereich, wo auch immer wir unterwegs sind, wir wissen, dass wir häufig nicht so uns verhalten, wie wir es eigentlich wissen, dass wir es sollten. Und deswegen ist es umso befreiender und reinigender, wenn wir wissen, dass wir trotz allem angenommen sind, wie wir sind und Im Römer- und Johannesbrief lesen wir, wenn wir im Licht wandeln, wie er, Jesus, im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes Jesus reinigt uns von der Sünde. Wir sind reingewaschen. Wir sind gereinigt. Ihn, Jesus, hat Gott aufgerichtet als Sühnemal, wirksam durch den Glauben in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden. Das alles ist kostenlos. Normalerweise denken wir, alles, was nichts kostet, ist nichts wert. Ne? So ticken wir. Wenn du nichts bezahlen musst für irgendwas Teures, denkst du, ja gut, dann ist es vielleicht doch nicht so gut oder ist irgendwie Fake News. Irgendwas stimmt da nicht. Und Gott ist anders. Er sagt, ich mache das kostenlos. Alles, was du, was ich tun muss, ist die Entscheidung treffen. Ja, diesen Jesus gucke ich mir mal näher an, wenn du noch unterwegs bist. Ich schaue mir an, ob das wirklich der Sohn Gottes war und ob es diese Person wirklich gibt. Und wenn es sie gibt, dann hat es Konsequenzen auf dein Leben, so wie wir das von Inge gehört haben und wie alle Christen in irgendeiner Art und Weise dir Zeugnis geben können, von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Und das führt zu einer Transformation, zu einer Veränderung, die von innen herauskommt. Und auch da, eigentlich müsstest du predigen, Inge, weil das ist viel authentischer, wenn du das von jemandem hörst, der es so live erlebt hat. Und hier möchte ich dich ermutigen, wenn es bei dir noch nicht so ist oder du dir das gar nicht vorstellen kannst, das ist okay. Es ist eine Reise und jede Reise ist unterschiedlich. Und jeder erlebt diese Gotteserfahrung auf eine ganz unterschiedliche Weise. Es gibt nicht richtig und falsch. Wir sind alles individuelle Geschöpfe Gottes und genau deswegen guckt er sich auch an, was du brauchst und das kann komplett anders sein als das, was ich brauche. Oder Armin, oder Inge, oder sonst wer. Du kannst deinen Namen da einsetzen. Aber diese Liebe, dieses sich angenommen fühlen, verändert dein Leben. Denn die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wenn du das sacken lässt, ja, was willst du mehr? Mal ganz im Ernst, wer von uns sehnt sich nicht nach Liebe, Freude, nach einem friedvollen Miteinander, nach Freundlichkeit, Güte, nach Treue, dass die Beziehung, die du hast, dass du dich auf die verlassen kannst. Dass du weißt, wenn dein Partner aus dem Haus geht, dass er nicht irgendwelche komischen Sachen macht und du davon gar nichts mitkriegst, wenn er wiederkommt. Oder du mit Freunden unterwegs bist und du weißt, sie lassen dich nicht hängen. Und wenn du das erlebst, dann möchtest du das auch weitergeben. Weil du weißt, wenn es gut für mich ist, ist es auch gut für dich. Und wenn es gut für mich ist und wir sehen, wie viele Menschen auch in unsere Gemeinde kommen, aber auch in so viele andere Gemeinden weltweit, dann ist es etwas, für das es sich lohnt zu sterben. Und das sagen wir so, wir müssen das nicht mehr. Aber die Jünger damals, die sind alle ans Kreuz gegangen und haben sich hinrichten lassen, weil sie an Jesus als den Sohn Gottes geglaubt haben. Und jetzt frage ich dich, wer würde so bekloppt sein, sich für jemanden kreuzigen lassen, wenn du nicht 100% überzeugt bist, dass es einen Sinn hat? Und deswegen ist die Bibel wahr und das werden wir nachher im Alpha-Kurs sehen und zwar am nächsten Freitag. Da geht es um die Person Jesus. Und wenn du an ihn glaubst, gibt es gar keine zwei Meinungen mehr. Dann ist es so, dass du das Gute weitergeben möchtest. Wenn du wüsstest, es gibt bei irgendeinem schönen Autohändler deiner Wahl heute Happy Hour, jeder kann sich ein tolles Auto umsonst wegnehmen, dann würdest du selber hinrennen, aber du würdest auch deinem besten Freund sagen, Alter, da gibt es was Unfassbares, lass uns da treffen. Du würdest das weiterteilen wollen mit den Leuten, die dir wichtig sind. Und genau so haben das die Jünger damals auch gemacht. Und deswegen setzt uns das Evangelium auch frei, weil wir sagen können, so wie die Gesellschaft Liebe definiert und viele andere auch, ist es nicht richtig. Das ist eine Lüge und wir dürfen daran glauben, weil wir davon überzeugt sind, dass es richtig ist, weil wir es in unserem Leben spüren und erfahren haben und weil wir Menschen um uns herum haben, die das Zeugnis bestätigen. Und nochmals, das ist ein Weg. Und deswegen darfst du diese Wahrheit entdecken. Und am Freitag haben wir Johannes 14,6 in diesem Video auch gehabt. Jesus ist der Weg und er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und man müsste hier durchaus sagen, er ist das ewige Leben, weil es geht weiter. Das ist das, an was wir glauben, weil die Bibel es bezeugt. Und dass die Bibel recht hat, oder sagen wir es so, wenn du auf der Reise bist, es gibt extrem viele wissenschaftliche Indizien, mit denen man belegen kann, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Bibel nicht recht hat, wäre eigentlich viel törichter zu glauben, als die wissenschaftlichen Beweise zu nehmen, dass man zu dem Entschluss kommt, es kann gar nicht anders sein, als dass die Bibel recht hat. Und wenn die Bibel recht hat, hat sie ja auch recht mit Jesus. Und wenn Jesus wirklich nicht nur ein Prophet war oder eine tolle Persönlichkeit, sondern der Sohn Gottes, der auch noch von den Toten auferstanden ist, ja, dann würde ich sagen, dann macht es vielleicht auch Sinn, mal zu hören, was diese Persönlichkeit zu sagen hat. Weil wenn jemand den Tod überwindet, was ich als Arzt als absurd empfinde, weil wir es in der Medizin einfach nicht erleben, dass Menschen wieder aufwachen, wenn sie tot waren. Wenn die Leichenstarre angesetzt hat, kannst du sagen, diese Person ist tot. Und es gibt außer Jesus keinen Menschen, keine Persönlichkeit, keine Gottheit, die das geschafft hat. Weil es völlig übernatürlich ist, wieder aufzustehen, wenn du tot bist. Es geht gar nicht. Und dass es geht, heißt, das kann nur derjenige, der dich erschaffen hat, nur der muss in der Lage sein zu sagen, steh auf, obwohl du wieder tot bist. Und das macht uns frei. Und das bedeutet, wir brauchen keine Zwänge mehr. Wir können in Freiheit leben, denn umsonst werden sie gerecht dank seiner Gnade durch die Erlösung in Jesus Christus. Wer die Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, nur der Sohn bleibt für immer. Wenn euch also der Sohn befreit, dann seid ihr wirklich frei. Und das ist so, als wenn du mit so einem riesen Rucksack durchs Leben marschierst und deine ganzen Frustrationen, deine schlechten Erfahrungen, deine Sorgen, deine Ängste, was auch immer du in diesem Rucksack trägst. Jesus, Gott sagt, ich habe Jesus geschickt, damit er dir diesen Rucksack abnimmt, damit du mal wieder beschwerde- und sorgenfrei durchs Leben wandern kannst. Und das ist wunderbar. Und es führt auch dazu, dass du dich selber annehmen darfst. Das sind die praktischen Auswirkungen des Glaubens. Der Glaube ist tot, wenn wir nur in schönen Bibelstudien intellektuell versuchen, den Glauben zu erfassen und mit schönen griechischen oder hebräischen oder lateinischen Urtexten, so wie es früher üblich war, uns intellektuell damit auseinandersetzen, was das denn jetzt bedeuten könnte oder ob dieses Wort das oder jenes heißt. Wenn es keine praktische Bedeutung in deinem Leben hat und andere Menschen nicht sehen, dass bei uns irgendwas anders ist, wie Inge sagte, wie diese Freude, die du hoffentlich erlebst, wenn du hier reinkommst, mehr oder weniger häufig, vielleicht nicht immer, weil es hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wie du hier reinkommst, mit welchen Erwartungen du kommst. Aber wenn du nicht merkst, dass Christen irgendwie anders sind, ja, dann haben wir was falsch gemacht. Dann haben wir es noch nicht wirklich begriffen. Und auch da dürfen wir geduldig mit uns sein, weil auch wir auf einer Reise sind und wir machen es trotzdem falsch. Wir wissen aber, dass wir angenommen sind, weil Gott durch Jesus alles ans Kreuz genagelt hat. Und wir sind angenommen, nicht weil wir tolle Christen sind, nicht weil wir immer alles richtig machen, sondern weil wir die Gnade Gottes erfahren dürfen. Und das ist der große Unterschied. Und das bedeutet aber auch, wenn du an Beziehung und Gemeinschaft denkst, dass wir auch andere nicht nach Leistung beurteilen sollten. Diese Gnade, die wir erfahren, die darfst du nicht nur, sondern die musst du, deinem Nebenmann, deiner Nebenfrau genauso zubilligen und genauso gnädig sein, wenn sie deiner Meinung nach die Leistung nicht erbringen, die sie eigentlich erbringen sollten. Das heißt, es ist auch hier wieder so, see one, do one, teach one. Das, was wir erfahren haben, solltest du selber machen und anderen beibringen. Und deswegen machen wir diesen Alpha-Kurs, um zu sagen, wenn es für mich gut ist, dann ist es für dich auch gut. Aber du musst es selber entscheiden. Und diese Entscheidung möchten wir dir, wenn du auf dem Weg bist, durch den Alpha-Kurs anbieten. Und es hilft uns auch, die Gemeinschaft zu ertragen. Und ich bin euch dankbar, weil ich weiß, dass ich manchmal unerträglich sein kann. Auch wenn ihr es vielleicht nicht glaubt, aber es ist so. Wenn du mich auf dem falschen Fuß erwischt oder ich unter Stress bin, dann brechen bei mir Verhaltensweisen hervor, die eigentlich nicht so schön sind. Wo ich Leute richtig anfahren kann, wo ich sie, ne, ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber wenn du mehr darüber erfahren möchtest, sprich mit meiner Frau oder mit meinen Kindern, weil die werden dir das genau sagen, wo Papa gut ist, die werden dir aber auch sagen, wo er nicht so gut ist. Und wenn du oben in mein Büro gehst, ein Dauerbrenner bei uns, dann wird dir meine Frau auch sagen, ja, das wollte er schon seit 6 Monaten aufräumen und bisher ist da nicht viel passiert. Aber das ist eine andere Geschichte und darum geht's ja zum Glück heute nicht. Also ich bin dankbar, dass ihr meine Unzulänglichkeiten ertragt, wenn sie da sind. Und genauso hilft mir das, eure zu ertragen, wenn es Dinge sind, von denen ich nicht so überzeugt bin. Und das ist Gottes Einladung an dich, ob du schon lange unterwegs bist als Christ oder ob du auf der Reise bist oder gar nicht weißt, was du nicht weißt, weil du nur denkst, irgendwas stimmt nicht und ich bin auf der Suche. Das ist okay. Denn Gott verspricht uns, dass wir das ewige Leben in Gottes vollkommener Liebe verbringen dürfen. Und im 1. Johannes schreibt er, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Denn ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die zentrale Frage, die du, wenn du heute unterwegs bist, dir stellen musst. Willst du glauben oder willst du nicht glauben? Und die Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Und wenn du noch nicht so weit bist, ist das okay. Aber irgendwann musst du diese Frage für dich beantworten. Oder ich würde sagen, du solltest diese Frage beantworten, weil es wichtige Auswirkungen eigentlich auf alles hat, was du im Leben machst. Und Gott möchte dich einladen, diese Liebe anzunehmen, dieses Geschenk, dass du wertvoll bist, weil du beschenkt wurdest und nicht, weil du etwas tun musst. Und Gott sagt, du bist angenommen durch Jesus. Und was du brauchst, ist einfach ein offenes Herz, und das hört sich vielleicht schon wieder so fromm religiös an, die Bereitschaft, dich auf etwas einzulassen, zu sagen, ich weiß nicht, wo ich am Ende rauskomme und das ist komplett okay, aber ich treffe die Entscheidung, diesen Weg überhaupt erstmal zu gehen und mich damit auseinanderzusetzen. Und dann sind wir beim Schluss und bei dem Hauptteil dieser Predigt, Alpha. Wenn du auf der Suche bist und wenn du mehr über diesen Jesus wissen möchtest, dann ist genau der nächste Freitag der Moment im Leben, wo dein Leben vielleicht eine andere Weichenstellung, eine andere Richtung bekommen könnte, weil es genau um diese Person, wer war Jesus, geht. Und es geht um wissenschaftliche Fakten. Was sagen die Wissenschaftler, ob gläubig oder nicht, über die Bibel und über diese Person, die der Stein des Anstoßes ist? War er nun der Sohn Gottes oder war er nur ein cooler Typ, ein cooler Dude, ein netter Kerl, jemand, der Gutes getan hat, aber eben auch nicht mehr? Und diese Frage wird nächsten Freitag um 19 Uhr beleuchtet.